Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Da sind wir wieder mit unserem kleinen, aber feinen Podcast, die Dortmund-Woche. Und wir starten in die Osterwoche, die ja eigentlich, so habe ich es mal früher gelernt in der Schule, da merkt man es immer wieder, ich bin halt schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob Patrick Berger das weiß. Wie heißt Patrick? Nicht Osterwoche, sondern? Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen erstmal. Wie heißt Osterwoche? Boah, das ist jetzt eine fiese Frage. Wir haben ja lange im Vorfeld den Podcast vorbereitet und dann stellst du mich vor so einer, ja, wie heißt das? K-K-K-Woche.
Ja, genau. Sehr richtig. Aber du kannst mir schon mal das Klugscheißer-Emoji rüberschicken, du alter Virtuose, was die digitale Welt angeht. Nein, aber wir haben ein pickepackes Programm heute, ein pickepackevolles Programm heute. Wir sprechen natürlich über den 2:0-Sieg beim VfB Stuttgart. Wir haben eine Rubrik namens Spieler der Woche. Wir haben tatsächlich mal wieder jemanden gefunden, den wir aus großer Überzeugung heraus küren können zum Spieler der Woche. Wir haben einen Aufreger der Woche. Die BVB-Fans, die die Diskussionen schon in der letzten Woche und speziell nach dem Spiel in Stuttgart verfolgt haben, die haben wahrscheinlich schon eine Ahnung, worum es da gehen könnte, Stichwort Verletzungen. Wir hatten euch gefragt, wie denkt ihr über Mats Hummels? Da sind sehr interessante Rückmeldungen gekommen. Naja, und dann sprechen wir beispielsweise auch darüber, wie geht's weiter mit Erling Haaland? Was ist denn jetzt? Wann entscheidet er sich denn endlich? Und woran liegt's, dass er es bis jetzt noch nicht getan hat? Wir haben ein brandheißes Transfergerücht in Bezug auf den BVB und wir sprechen über einen Spieler, der uns viel Freude gemacht hat, obwohl er momentan nicht das Trikot von Borussia Dortmund trägt. So, das nennt man Teaser, neudeutsch, um mal zu dokumentieren, dass ich auch up-to-date bin, obwohl ich schon etwas älter bin.
Kann ich schon mal einen Haken dran machen? Teaser, ja. Olli hat funktioniert, Haken.
Genau. K-Woche hat bei dir auch funktioniert. Es steht also 1:1. In Stuttgart hat es aber ein 2:0 gegeben, Patrick. Und das war, wir wollen es jetzt nicht so hochhängen, aber ich glaube, es war wichtig, dass diese Reaktion gekommen ist von der Mannschaft, gerade nach dieser Vorstellung beim 1:4 gegen Leipzig zu Hause die Woche davor.
Genau, ja, total. Also es war erstmal in Stuttgart ein Spiel mit sehr, sehr schwierigen Bedingungen, nicht nur für die Spieler, sondern auch für uns Reporter, weil ich habe einen Regenschirm nämlich zu Hause gelassen und es hat unglaublich geregnet, also wirklich den kompletten Tag. Ich hatte noch den ein oder anderen Termin in Stuttgart und es gab keine Minute, in der ich nicht nass wurde und hinten raus, als wir dann am Taxistand waren und kaum mehr einer da war, also ich war wirklich im Hotel pitsche nass und so sah am Ende auch Marco Rose aus, so sahen die Spieler aus. Aber sie sahen am Ende sehr, sehr glücklich aus, denn man muss unterm Strich sagen, wie du es meinst, nicht zu hoch hängen, aber es war, glaube ich, ein Spiel, das einfach in Ordnung war. Der BVB hat den Kampf total angenommen. Die Werte sprechen auch für sich, wenn man sich die mal anguckt. Der BVB ist beispielsweise knapp 7 Kilometer mehr gelaufen als noch im Spiel gegen Leipzig zuvor. Ist auch mehr gelaufen als die Stuttgarter. Die Zweikampfhärte und Stärke war sehr gut. Jude Bellingham zum Beispiel 35 Zweikämpfe bestritten, viele davon gewonnen. Marco Reus hat 45 Sprints allein angezogen. Ja, und Jule Brandt, über den wir natürlich auch gleich sprechen werden, war sogar ein Spieler, der am meisten gelaufen ist mit knapp 13 Kilometern, obwohl er sogar, ich glaube, 10 Minuten weniger gespielt hat als die anderen. Und das sind, glaube ich, Attribute, wo man sagen muss, angenommen, sehr, sehr gut, auch gegen Widrigkeiten und so gespielt, wie man den BVB eigentlich öfter spielen sehen will, wobei die ein oder andere Chance man auch wieder ausgelassen hat, auch in Person von Erling Haaland, aber unterm Strich ein 2:0-Sieg und ich glaube, das hat den Fans, die auch in Scharen mitgereist sind, es waren glaube ich knapp 5.000, dann auch sehr, sehr gut getan.
Kann man sagen, gleichwohl, es gab in der zweiten Halbzeit ja auch durchaus einige gute Möglichkeiten, die der VfB hatte. Gregor Kobel konnte sich da auszeichnen, musste sich da auch auszeichnen, sonst wäre es vielleicht nochmal knifflig geworden. Aber ich glaube, das Entscheidende, wenn man jetzt nur das Spiel sieht, wenn man das Ergebnis, wenn man das Auftreten der Mannschaft sieht, das Entscheidende ist gewesen, dass die Mannschaft gerade, du hast sie ja eben aufgezählt, diese sogenannten Sekundärtugenden des Fußballs, wie es manchmal ein bisschen despektierlich heißt, sprich Laufbereitschaft, die Bereitschaft in Zweikämpfe zu gehen, taktische Disziplin etc. pp. Die hat die Mannschaft ja abgerufen und die hat sie ja auch, so fair muss man eigentlich sein, es macht sich natürlich sehr viel an diesem enttäuschenden Auftritt gegen Leipzig fest, die hat sie ja da auch eigentlich in den Wochen davor abgerufen, auch wenn es da spielerisch nicht immer hundertprozentig gut gelaufen ist. Herausragend sicherlich der Mann, den du eben auch schon mal erwähnt hast, der beide Tore gemacht hat und für den sein Mitwirken da beim VfB Stuttgart ein ziemlicher Kaltstart gewesen ist. Also er hatte sich natürlich warm gemacht vor Beginn des Spiels und dann hat er gerade Platz genommen auf der Reservebank. Und dann war nicht mal eine Minute gespielt, da musste er sich noch mal ein bisschen und dann etwas schärfer warm machen, weil kurz darauf schlug seine Stunde. Und damit sind wir schon bei unserer ersten Rubrik heute.
Spieler der Woche.
Julian Brandt heißt er, wer ja, hat sich's anders denken können. Ich wusste gar nicht, muss ich sagen, oder hab's gar nicht auf dem Zettel gehabt, erst hinterher gelesen, dass er sogar einen neuen Rekord aufgebrochen hat oder aufgestellt hat, denn er hat das früheste Joker-Tor erzielt, wenn mich nicht alles täuscht, in der Bundesliga, nach 12 Minuten schon das 1:0 erzielt, nach toller Vorarbeit von Erling Haaland. Mein, bei allem Respekt, ich glaube, den Ball hätten wir beide auch noch über die Linie gedrückt, Olli, aber da musst du dann auch erstmal stehen und dann auch eben das Näschen dafür haben und das hatte Jule Brandt und dann eben beim zweiten nachgelegt, ein Flatterball unter schwerem Geläuf, den aber der Torwart Müller, glaube ich, unterm Strich natürlich halten muss. Aber nichtsdestotrotz, dass Julian Brandt dann eben auch sich diesen Schuss nimmt, es versucht, scharf angeschnitten, zwei Tore gemacht. Ich glaube überhaupt, es war erst der zweite Doppelpack, wenn mich nicht alles täuscht, von Jule Brandt in seiner Zeit beim BVB. Er hat einmal gegen Gladbach doppelt getroffen vor ein paar Jahren beim 2-1-Sieg. Ja, aber unterm Strich muss man sagen, völlig verdient natürlich unser Spieler der Woche. Oft haben wir mal Schwierigkeiten in den letzten Wochen gehabt, ne, Olli, den einen oder anderen rauszufiltern, aber diesmal konnte man ganz klar sagen, jawohl, den haben wir da schon, das passt ganz gut. Nee, aber Jule Brandt, ich glaube, das tut ihm persönlich auch sehr, sehr gut, diese beiden Treffer. Er liegt jetzt ja schon bei 13 Torvorbereitungen oder Torbeteiligung, 7 Treffer und 6 Assists in 26 Bundesligaspielen. Und das ist für ihn, glaube ich, auch so ein Stück weit ein Zeichen. Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon darüber berichtet, dass er ein Spieler ist, den der BVB nach Möglichkeit, wenn dann Angebote auch reinkommen, abgeben würde, also keinen klaren Riegel vorschieben würde. Er kämpft ja auch ein Stück weit, Vertrag läuft noch bis 2024 um seine Zukunft. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Zeichen, was er damit setzen konnte. Aber natürlich geht es darum, dass er das auch mal kontinuierlich über einen längeren Zeitraum eben zeigt und macht. Und das ist, glaube ich, das große Problem, weil er hat, weiß ich nicht, 3-4 Spiele Kreisliga und dann mal 1-2 Spiele, wo er seine Weltklasse aufblitzen lässt. Und das ist einfach zu sehr auf und ab. Siehst du auch so, Olli, ne?
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass man sich bei Borussia Dortmund, er ist ja 2019 von Bayer Leverkusen gekommen, man hat ja damals richtig um ihn gekämpft, man hat sogar, kann ich mich noch gut erinnern, Marco Reus, der mit ihm ganz gut bekannt, befreundet ist, eingespannt, um im Kreise der Nationalmannschaft sozusagen Werbung für den BVB zu machen, Brandt davon zu überzeugen, nach Dortmund zu kommen. Der BVB war sehr stolz, als er dann da war. Und also die erste Saison von Julian Brandt beim BVB, die war in der Tat sehr enttäuschend. Klar, da gab es vielleicht auch ein paar Umstellungsprobleme. Was in erster Linie enttäuschend war, ist, dass er in manchen Spielen, kann ich mich gut erinnern, also fast wie ein Fremdkörper wirkte. Denn möglicherweise gibt es Defizite im Bereich Schnelligkeit, aber es hat nie zwei Meinungen eigentlich gegeben darüber, dass er gewisse strategische Fähigkeiten hat, dass er eine tolle Schusstechnik hat, dass er technisch sehr versiert ist und er hat speziell in seinen ersten Spielen für Dortmund eine sehr, sehr hohe Anzahl von Fehlpässen produziert. Er sagte ja selber jetzt noch im Nachlauf des Stuttgart-Spiels, über diese erste Saison will er eigentlich sprechen. Auch in seiner zweiten Saison lief es nicht richtig rund, aber möglicherweise ist ja jetzt die Situation da, dass bei ihm, und das wünschen wir ihm natürlich, weil er wirklich ein sehr sympathischer Zeitgenosse auch ist, der Knoten geplatzt ist und er hat ja auch noch die Gelegenheit jetzt in den folgenden Spielen der laufenden Saison Werbung in eigener Sache zu machen. Wie gesagt, du hast es erwähnt, sein Vertrag läuft ja noch bis 2024, aber man weiß natürlich nie, was passiert. Ob nicht vielleicht doch, sollte ein Angebot reinkommen, ist eine Überlegung bei Borussia Borussia Dortmund gibt, sich von ihm zu trennen. Ich glaube, was für Julian Brandt wichtig wäre, ist, wenn er eine kontinuierliche Entwicklung jetzt mal nimmt, wenn er vielleicht auch ein bisschen mehr das Vertrauen des Trainers spürt, dann glaube ich nach wie vor, kann das noch eine glückliche Verbindung werden zwischen Schwarz-Gelb und Julian Brandt. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber was auch interessant ist, die Tatsache, dass wir ihn zum Spieler der Woche machen konnten und jetzt auch über ihn sehr positiv sprechen, die hängt natürlich damit zusammen, dass es in Stuttgart ganz früh eine Szene gegeben hat, also die mir persönlich, nachdem ich das Bild dann gesehen habe im Fernsehen, wie Gio Reyna verletzt vom Platz geht, die einem richtig wehgetan hat für den Jungen. Ich glaube, Patrick, du warst in Stuttgart vor Ort, dir wird es nicht anders gegangen sein.
Ja, das ging mir auch wirklich sehr, sehr nahe. Ich glaube, es waren 52, 53 Sekunden, als er sich dann an Oberschenkel wieder gefasst hat, Gio Reyna, und dann liefen gleich schon die ersten Spieler zu ihm. Ich glaube, Jude, Erling, auch Marco Reus sofort zu ihm hingelaufen und haben ihn aufgemuntert, weil sie genau wussten, was jetzt kommt, nämlich Tränen wieder. Ne? Also das ist wirklich ein riesengroßes Drama. Der Junge ist jemand, das hat Marco Rose auch ganz richtig gesagt, ein Spieler, der Weltklasse werden kann, der Weltklasse wird, weil er einfach unglaubliche Fähigkeiten hat. Und da muss man zurzeit einfach sagen, der Körper rebelliert ein bisschen. Und das ist ja überhaupt auch im Profi-Geschäft so das große Problem. Du brauchst einerseits schon auch Zeit, um dich in Ruhe zu recovern, aber die bekommst du natürlich nicht so richtig, weil das nächste Spiel wartet, weil vielleicht auch hier und da der Engpass auch in der Mannschaft ist und du natürlich dann auch spielen willst. Und ich glaube, ihm wird es einfach gut tun, wenn dann auch der Sommer kommt und diese Pause, sich da dann voll und ganz zu fokussieren, sich vorzubereiten, weil das ist wirklich bitter, wenn man überlegt. Ich glaube, seit Oktober hat er kein Spiel mehr so richtig gemacht. Das tut einem wirklich weh. Aber so ist es dann manchmal im Fußball. Dann kommt der Nächste rein und entscheidet dann irgendwie das Spiel. Also das sind schon die verrückten Geschichten, ne, die dieser Sport immer wieder schreibt.
Ja, also Gio Reyna, der große Pechvogel in der laufenden Saison, ich hatte da mal nachgeschlagen, ja schon vorher 29 Pflichtspiele verpasst wegen Verletzung, größtenteils natürlich auch wegen einer Verletzung im muskulären Bereich. Ganz bitter, die Saison ist für ihn beendet. Diagnose liegt jetzt auch vor, Muskel- und Sehnenverletzung ist bei ihm diagnostiziert worden. Wünschen wir ihm das Allerbeste, wünschen wir ihm tatsächlich, so wie du es eben auch schon skizziert hast, dass er dann im Hinblick auf die kommende Saison die Vorbereitung komplett mitmachen kann, dass er dann wieder neu angreifen kann und dass er dann auch diese Negativerlebnisse, und das hat man ihm ja angemerkt, so emotionalisiert, wie er war, was Wunder irgendwo bei dieser Leidensgeschichte, aber das hat man ihm angemerkt, wie sehr ihm das auch psychisch zusetzt. Aber Reyna ist natürlich mit dieser leider Gottes jetzt vorgekommenen erneuten Muskelverletzung nur ein Teil des Problems. Und damit wären wir bei unserer zweiten Rubrik. Ihr habt eine Ahnung, es ist kein schönes Thema, aber es beschäftigt uns, die wir Borussia Dortmund verfolgen, jetzt doch schon eine ganze Weile in der laufenden Saison. Also hier ist er, der Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Ja, was ist eigentlich mit dem BVB los? Warum gibt es so viele Verletzungen? Warum gibt es vor allen Dingen so viele Muskelverletzungen? Wir haben in der vergangenen Woche darüber auch schon mal geredet und manchmal ist es wie so eine self-fulfilling prophecy. Dann kommt dieses Stuttgart-Spiel, dann heißt es schon kurz vor Anpfiff, okay, Donny Malen steht nicht im Aufgebot. Hat ja der eine oder andere überlegt, ob der vielleicht sogar anstelle von Erling Haaland in der Startelf gestanden hätte. Wer weiß, Donny Malen kann also wegen muskulärer Probleme gar nicht mit anreisen nach Stuttgart. Dann ist keine Minute gespielt, dann macht Gio Reyna diesen einen etwas weiten Schritt im Sprint, muss verletzt runter. In der Halbzeitpause bleibt Mats Hummels dann in der Kabine, da hieß es auch muskuläre Probleme. Und dann wird, das ist fast schon ein bisschen untergegangen, Rafa Guerreiro in der 75. ausgewechselt. Auch da hieß es muskuläre Probleme. Und on top, Mo Dahoud kugelt sich die Schulter aus. Also das ist unglaublich, was beim Borussia Dortmund zurzeit los ist. Und das Schlimme daran ist, keiner weiß, jetzt mal die Dahoud-Verletzung als Folge von Zweikämpfen ausgeklammert, Keiner weiß so recht, woran es liegt. Oder Patrick, hast du eine Ahnung, woran es liegen könnte?
Ja, woran hat er gelegen? Ne? Woran hat er denn gelegen?
Ja, genau. Ja,
das ist die gute Frage. Ne? Die stellen sich natürlich alle beim BVB. Und die Fans sind mittlerweile auch, auch ratlos, wenn ich mir das so mal angucke, unter meinem Tweet, als vermeldet wurde, dass Donny Malen auch nicht dabei ist. Unfassbar, ich habe den Tweet gelesen und habe jetzt auch muskuläre Probleme. Warum ändert sich da nichts? Mich plagen bei diesen wöchentlichen Nachrichten auch Probleme in der Muskulatur. Also das ist schon Wahnsinn, was da auch zurückkommt. Einer fordert, unser medizinisches Personal gehört komplett ausgetauscht. Und das ist natürlich eine spannende Frage und auch eine Frage, warum das alles eben so ein Aufreger der Woche ist, weil nämlich unter der Woche Berichte aufkamen, die auch teils korrekt waren, dass Thomas Zetzmann, der langjährige Physio, ausgetauscht wird und im Sommer aufhört. Und diese Berichte wurden in Zusammenhang damit gebracht, eben mit diesen Muskelverletzungen, dass das eben der Grund war. Und das hat Marco Rose ganz schön auf die Palme gebracht.
Mats hat am Oberschenkel was gemerkt, ja. Aber wenn ich dort, ich weiß jetzt nicht, wie die Frage meint ist, ist immer schwierig, wenn man keinen da gegenüber hat, dass wenn wir jetzt das Thema Muskelverletzung dann in dem Fall wieder aufmachen, auch von mir nochmal hier für alle Journalisten, Punkt 1. Ich glaube, dass wir beim BVB für uns in Anspruch nehmen, dass wir eine Menge fähiges Personal sowohl in der medizinischen Abteilung als auch im Staff drumherum haben. Wir haben hervorragende Athletiktrainer, Reha-Trainer. Wir haben sehr gute Ärzte, jeder macht sich einen Kopf, wir sind mehr als sensibilisiert und die Woche kam ja auch die ein oder andere Geschichte zu einem sehr, sehr verdienten Physiotherapeuten bei uns auf, der Zetze, der im Sommer gehen wird, der auch aus privaten Gründen den Verein verlässt und man kann mir glauben, der Zetze ist unglaublich beliebt im Team, ich schätze ihn sehr als Fachmann und auch als Physiotherapeut und all das. Steht nicht im Zusammenhang mit irgendwelchen Verletzungssorgen, die wir immer wieder haben. Wir gehen es an, wir arbeiten dran. Wir haben natürlich auch ein paar Ansätze, aber am Ende kannst du manchmal auch nicht reingucken in die ganze Nummer. So einfach ist es dann auch.
Ja, also da hat man schon gemerkt an der Stimme von Marco Rose, dass er auf jeden Fall etwas loswerden wollte, weil das gegen Thomas Zetzmann gerichtet war, ein Physio, der lange beim BVB dabei ist, fast schon Kult ist und der auch Freund der Spieler ist. Marco Reus zum Beispiel hat ihn immer mal wieder auch mitgenommen, beispielsweise nach Verletzungen in die Sonne nach Spanien, um sich von ihm behandeln zu lassen. Und da ist einfach der Hintergrund, dass es wohl, so wie wir gehört haben, einen Krankheitsfall auch im ganz nahen Familienumfeld gibt, weswegen er eben zurück nach Berlin möchte. Und man muss auch am Ende auch sagen, ein Physio, ja. Was soll er denn machen? Soll er irgendwie mit Schrauben in der Hand die Spieler massieren und dadurch Fehler machen? Ja. Also das ist, es gibt, glaube ich, andere Punkte, wo angesetzt werden muss. Da haben wir ja auch schon in dem Podcast hinlänglich drüber gesprochen, dass es wahrscheinlich der Athletik- und Reha-Bereich ist, dass es ein Stück in Teilen vielleicht auch der medizinische Bereich ist, dass es zum Beispiel nicht sein kann, dass Spieler lieber ihre Reha woanders machen, in beispielsweise Unterhaching, München, Spanien, als vielleicht bei sich selbst oder auch in Holland, als bei sich selbst im Verein. Ich glaube, da muss man ansetzen. Aber Olli, wir zwei sind keine Sportwissenschaftler oder Mediziner, aber trotzdem können wir, glaube ich, sagen, dass das Problem jetzt nicht nur an einem einzigen Punkt auszumachen ist. Dafür ist das einfach im Profisport auch viel zu vielschichtig, ne?
Geht ja fast auch gar nicht, dass es tatsächlich jetzt an einem Punkt liegt. Also ich meine, das wäre auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch schön, weil dann könnte man dieses Problem relativ leicht in den Griff kriegen. Nein, man muss sich einfach nur mal die Statistik angucken. Die Kollegen von transfermarkt.de, die führen ja sozusagen die Zahl der sogenannten Ausfalltage. Also das sind Tage, an denen Spieler aufgrund von Verletzung oder Krankheit, man darf ja auch nicht vergessen, jetzt bin ich auch schon durcheinander gekommen bei so vielen Verletzten, man darf ja auch nicht vergessen, dass wir ja nach wie vor in Corona-Zeiten leben. Das heißt, wenn jemand beispielsweise wegen Corona in einer Infektion in Quarantäne muss, dann fällt das natürlich auch da rein und für sowas kann nun wirklich die Athletikabteilung nichts. Aber tatsächlich, bereits zur Winterpause gab es bereits 1.700 115 Ausfalltage beim BVB Wahnsinn. Für die Spieler. Ja. Und dann hat man Anfang März auch die 2000er-Marke überschritten. Und da drängen sich natürlich die Fragen auf. Ist es jetzt einfach nur Pech, was es zu einem gewissen Maße sicherlich auch ist? Also das denke ich auch. Aber hat es vielleicht auch strukturelle Ursachen? Werden Fehler bei der Trainingssteuerung gemacht oder bei der medizinischen Betreuung? Klar ist, Sebastian Kehl hat gesagt, wir nehmen dieses Thema sehr, sehr ernst. Wir werden das genau unter die Lupe nehmen. Wir werden das analysieren. Und ich glaube, es wird auch sehr genau geschaut werden, wenn jetzt die Diagnosen dieser jüngsten Muskelverletzung da einlaufen. Was könnte eventuell darauf hindeuten, dass irgendwie mit jemandem, der vielleicht eine gewisse Vorgeschichte hat, die sammeln ja auch die ganzen Daten über die Verletzungen der Spieler, wo sind da vielleicht Fehler gemacht worden? Hat der eine oder andere vielleicht wieder zu früh das Mannschaftstraining absolviert und. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das Problem relativ vielschichtig ist. Und wie gesagt, wir stehen da auch so ein bisschen rätselnd vor diesem Problem. Oder wie sieht's mit Ihnen aus, Herr Kollege Dr. Berger?
Kollege Dr. Berger sieht's genauso und kann das Problem am Ende auch nicht lösen. Aber da bin ich auch ein bisschen dankbar für, muss ich sagen, dass ich nicht dieses große Problem lösen muss, sondern Sebastian Kehl und alle anderen, die an diesem Umbruch und an diesen Entscheidungen eben mitwirken, das fällen müssen. Aber ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie damit weiter fortzugehen ist.
Aber du hast noch eine Diagnose oder sagen wir es besser, einen Diagnoseverdacht in Sachen Dahut, ja,
genau,
meine ich. Ne?
Genau. Der BVB hat ja, wie ich finde, sehr transparent und sehr gut, war ja in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall, bekannt gegeben, wie es eben mit den Verletzungen aussieht. Das hast du ja eben auch vorgelesen. Bei Mo Dahoud hieß es aber noch, dass er in den kommenden Tagen weiterhin untersucht werden soll, damit man eben weiß, was an dieser Schulterverletzung los ist. Das sah schon sehr, sehr unglücklich aus. Er soll noch auf dem Feld die Schulter selbst irgendwie, die ausgerenkt war, wieder eingerenkt haben. Und dann hat er sich direkt am Samstag einer großen MRT-Untersuchung unterzogen und da hat man festgestellt, dass die Bänder auch in Mitleidenschaft gezogen wurden. So. Und das heißt eben, dass es schon ein bisschen kniffliger ist. Jetzt wird die nächsten Tage, oder es soll eigentlich am Dienstag, wir nehmen jetzt heute am Montag auf, am Dienstag nochmal ein Gespräch auch mit dem Dr. Braun geben, dem Vertrauensarzt beim BVB. Und dann wird sogar entschieden, gibt es eine OP oder gibt es keine OP. Und wenn es eine OP gibt, dann können wir eigentlich vom Saison aus sprechen. Und selbst wenn es diese OP nicht gibt, dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass er gegen die Bayern nicht spielen kann. Und dann wird es ein paar Wochen dauern, wahrscheinlich 3 oder 4, bis er wieder zurück sein wird. Also das ist schon eine bittere Geschichte und ja, wird dann auf jeden Fall auch spannend, wie der BVB mit der Situation umgeht, welche Entscheidung am Ende gefällt wird, weil ja, ich finde, Mo Dahoud hat der Mannschaft zuletzt echt Stabilität gegeben, gute Spiele gemacht, auch gesetzt unter Marco Rose. Also das kommt auf jeden Fall nochmal erschwerend hinzu, diese ganze Geschichte. Weil wir zwei, Olli, nehmen hier ganz, ganz in Ruhe auf, ohne Verletzung, oder? Bei dir ist alles okay soweit noch, ne?
Ich kann nicht klagen. Also ganz ehrlich, ich habe auch für mich persönlich das Mittel gefunden, Verletzungen vorzubeugen. Ich bewege mich immer weniger, aber sag's nicht weiter.
Das ist aber gut. Ja, das soll ja auch nicht sein eigentlich. Ne?
Eigentlich nicht, das stimmt. Ja, aber sprechen wir mal auch über jemanden, der jetzt leider Gottes auch wieder eine Verletzung hat, auch einige Wochen fehlen wird, über den wir euch gebeten haben, uns mal ein paar Meinungen reinzuschicken, nämlich Mats Hummels, den Abwehrchef. Und das ist ja ein Spieler, der tatsächlich polarisiert, der sehr unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Es ist ja, um es nochmal ganz grob einzuordnen, eigentlich weitgehend bekannt, was diese Gründe sind, die zu dieser Polarisierung führen. Auf der einen Seite seine sehr bedeutsame Vita, auch für den BVB bedeutsame Vita. Er war einer der Führungsfiguren dieser Mannschaft aus der Ära Jürgen Klopp, mit den zwei Meisterschaften, mit dem Gewinn des DFB-Pokals, mit dem Erreichen des Champions-League-Finales. Er ist Weltmeister 2014 gewesen. Er ging zum FC Bayern, was ein Stich ins Herz war für viele BVB-Fans. Er kam dann aber wieder zurück. Nur, die Frage ist halt, Der Mats Hummels, der zum BVB zurückgekommen ist, ist der noch so gut wie der Mats Hummels, den der BVB an den FC Bayern verloren hat? Und da gehen die Meinungen in der Tat sehr weit auseinander. Und unser Social-Media-Beauftragter Patrick Berger hat deshalb einiges gesammelt an Stimmen und an Einschätzungen zu einem Spieler, der gerade unter den BVB-Fans sehr kontrovers diskutiert wird. Also das ist ein Fazit, das kann man jetzt schon ziehen, glaube ich, Patrick, ne?
Genau, genau. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, was sehr schön ist, was manchmal auch nicht ganz so einfach ist, die alle zu filtern und raus zu sondieren. Und wir fangen mal mit einem an. Das ist der Sven Köster, der hat uns via Instagram geschrieben. Sven ist BVB-Fan seit 1990 und richtet schwarz-gelbe Grüße aus. Und er sagt, ich finde, Mats Hummels ist und bleibt einer der besten Innenverteidiger Deutschlands und der Welt. Mats ist sicher nicht der Schnellste, aber er hat ein überragendes Stellungsspiel und ein richtig gutes Aufbauspiel. Ich glaube, das größte Problem beim BVB ist, umso talentierter die Mannschaft, desto weniger Kampfgeist haben sie. Weil sie im Kopf haben, ich kann das, weil ich ein großes Talent habe. Vielleicht überschätzen sich einige, aber Verteidigung fängt im Sturm an und ich bin auch der Meinung, dass das Mittelfeld in der Rückwärtsbewegung kaum vorhanden ist. Es werden zu viele Fouls vor dem Strafraum gemacht, anstatt im Mittelfeld. So, das ist ein großer Punkt, den Sven sagt. Du hast jetzt auch noch eine andere Meinung, die eingeholt wurde von Özgür, der noch ganz genau gesagt hat, er heißt Özgür und nicht aus Özgur. Das haben wir letztens falsch gesagt.
Warum? Ja, okay. Also Entschuldigung dafür nochmal. Ich weiß nicht genau, wer von uns beiden den Fehler gemacht hat. Im Zweifelfall warst du es natürlich, aber ist egal jetzt.
Im Zweifel also. Immer du. Im Zweifel immer du.
Ja, ja, alles klar. Özgür hat seine Meinung zu Mats Hummels und es gibt ein paar Parallelen zu der Meinung, die du gerade vorgelesen hast. Und es gibt auch ein paar Dinge, die sich unterscheiden. Also fangen wir mal mit dem Sportlichen an, schreibt Özgür. Auch wenn er nicht mehr Weltklasse-Niveau hat, wie vor 3 bis 4 Jahren, hat er meiner Meinung nach immer noch eine hohe internationale Klasse. Auch in der Bundesliga gehört Mats meiner Meinung nach zu den Top 5 Innenverteidigern immer noch. Er hatte sicherlich Probleme, in die Saison zurückzukommen durch die Verletzung und der damit verbundenen Fitnessprobleme, hatte dann aber zwischendurch sein Niveau gefunden, fällt in den letzten Spielen wieder etwas ab. Wobei, das macht Özgür nicht unbedingt an fehlender individueller Klasse von Mats fest, sondern eher an dem, und da wären wir bei der Parallele zu der ersten Meinungsäußerung, die wir hier eben schon vorgestellt haben. Das liegt eher am mangelnden Defensivverhalten der Mannschaft. Es führt deshalb, meint Özgür, immer wieder dazu, dass Mats Hummels im Stich gelassen wird und dann gezwungen wird, in einem Stil zu verteidigen, welcher einfach nicht seiner ist. Und damit meint er in erster Linie Sprintduelle. Das ist richtig, das würde ich genauso unterschreiben. Da gebe ich allerdings zu bedenken, dass es zu solchen Situationen gerade im modernen Fußball, gerade dann, wenn, und das wollen ja alle Fans, das will auch die Vereinsführung, wenn offensiv gespielt wird, wenn ein gewisses Risiko eingegangen wird, es immer wieder zu diesen Situationen kommen kann. Das heißt, diese strukturellen Probleme werden sich, glaube ich, auch, aber das ist jetzt meine Meinung, selbst wenn sich das Defensivverhalten der Mannschaft insgesamt bessern sollte, immer wieder in der einen oder anderen Situation stellen. Trotzdem, Özgür meint, er könne sich immer noch vorstellen, dass Mats Hummels, selbst wenn es personelle Verstärkungen in Bezug auf Süle gibt, das ist ja schon fix, oder vielleicht auch Schlotterbeck, er könne sich immer noch vorstellen, dass Mats Hummels eine wichtige Rolle beim BVB spielen kann, als auch, schreibt er, beim DFB in der Nationalmannschaft. Da würde ich allerdings hinter das Zweite würde ich ein Fragezeichen setzen wollen.
Ja, das würde ich, glaube ich, auch machen. Also da bin ich mir sogar fast sicher, wenn ich mir jetzt festlegen würde, dass Mats Hummels nicht mit nach Katar fährt. Also
denke ich auch.
Meine Vermutung, aber schauen wir mal. Wir haben aber noch eine sehr spannende Meinung, die tatsächlich noch ein bisschen anders ist als die der beiden Kollegen, die eben vorgelesen wurden. Und zwar von Nico. Und Nico hat uns sogar eine Sprachmemo geschickt, was ich sehr cool finde. Und die wollen wir reinhören.
Hallo Patrick, hallo Olli. Also meiner Meinung nach ist Mats Hummels eher Teil des Problems momentan beim BVB. Kann aber auch Teil der Zukunft bei Dortmund sein, indem er sich in der Zukunft eher mit der Reservistenrolle zufrieden geben muss, schrägstrich wird, weil durch die Transfers von Süle und Schlotterbeck Plätze in der Innenverteidigung wegfallen für ihn und da sein Körper, wie schon in dieser Saison gesehen, nicht mehr bei jedem Spiel auf 100% mitmacht, denke ich, wäre das auch dem Alter entsprechend. Und ich könnte mir ihn dann in einer Funktionärsebene beim BVB nach der Karriere vorstellen und denke deswegen, dass auch die Zukunft mit Mats Hummels beim BVB möglich ist.
Ja, danke auch für diese Meinung. Nico, einiges von dem, was du hier angemerkt hast, das haben wir ja auch vorher schon thematisiert. Und man kann es, um es mal so ein bisschen abzubinden, dieses Thema, über das wir sicherlich nicht das letzte Mal in dieser Woche reden werden. Man kann es eigentlich so unter dieses Rubrum stellen. Also es ist extrem wichtig, dass Mats Hummels im BVB noch lange erhalten bleibt. Denn er ist ein Spieler, der polarisiert, er ist ein Spieler, der die Fans beschäftigt, der Anlass zu vielen Diskussionen gibt und davon lebt natürlich letztendlich auch unser Podcast ein klein wenig. Und der lebt natürlich auch in erster Linie von jemandem, über den wir in dieser Saison, glaube ich, noch häufiger gesprochen haben, als über Mats Hummels. Wir haben ihn eben auch schon mal erwähnt, Erling Haaland. Er hat einen Treffer vorbereitet in Stuttgart, aber er hat erneut nicht selbst getroffen. Und dann gibt es natürlich gleichzeitig auch immer die Frage, ja, was ist mit ihm denn eigentlich los? Erling Haaland, der ja auch aus einer Verletzung gekommen ist, der dann, als er gerade wieder fit war und man auch gemerkt hat, als er dann in Köln beispielsweise gespielt hat, dass er noch nicht der Alte ist, der dann zum Länderspiel mit der norwegischen Nationalmannschaft reiste, kommt dann wieder zurück. Holt sich was Neues, hat eine Knöchelverletzung, spielt dann gegen Leipzig, da hat er keinen guten Auftritt gehabt. Jetzt gegen Stuttgart wirkte er schon wieder ein klein wenig besser. Aber im Grunde genommen wollen wir gar nicht über die Tatsache, dass er zurzeit nicht trifft, reden, sondern uns interessieren, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit seiner Zukunft? Warum geht es da einfach nicht voran in diesem Transferpoker? Angeblich ist doch halb Europa hinter ihm her. Patrick, leicht gestellte Frage, schwere Antwort. Woran hakt's, dass es immer noch keinen Verzug gibt?
Ganz so einfach ist es nicht, aber ich glaube, unterm Strich sind es tatsächlich vier Punkte, die wir mal ein bisschen aufdröseln können, warum es eben zurzeit ein bisschen schwieriger ist. Einerseits ist es so, dass die Angebote, das hast du eben ganz richtig gesagt, eben nicht so einfach und easy reinflattern, wie man das vielleicht noch vor einem Jahr erwartet hätte. Es ist einfach dem Fakt geschuldet, dass es ein sehr, sehr großes Paket ist, was am Ende zu stemmen ist. Da haben wir ja auch schon mal drüber berichtet, sogar wenn man alles dazu nimmt, Gehalt, Ablöse, Beraterprovision, dann wäre ein 5-Jahres-Vertrag bei über 300 Millionen Euro. Und da fragt sich halt aktuell jeder Verein, ja, können wir das machen, sollen wir das machen? Und es sind eben diese beiden Vereine, die am interessiertesten an Erling Haaland sind. Das sind Man City und Real Madrid. Und bei Real Madrid muss man unterm Strich sagen, so wie wir es gehört haben, sind die auch raus aus dem Poker, weil die eben sich sagen, wir haben mit Karim Benzema einen Spieler, der aktuell wahrscheinlich sogar der beste Stürmer der Welt ist.
Ja.
Und wir wollen jemanden unbedingt holen mit Kylian Mbappé. So, und da sagt man natürlich, wenn wir Kylian Mbappé bekommen, der zurzeit eine unglaubliche Trefferquote hat und Erling da in dem Punkt absolut den Rang abläuft, ja, warum sollen wir dann auch noch auf Erling Haaland gehen? Deswegen sage ich, Real Madrid wird diesen Sommer nicht auf Erling Haaland gehen und da bliebe eben nur Man City. So, und dann wären wir bei einem zweiten Punkt. Man City, so wie wir es gehört haben, hat 105 Millionen Euro geboten, um Erling Haaland zu holen. Da sind inkludiert einerseits die Beraterprovision für den Papa und für Mino Raiola und andererseits eben die Klausel von 75, die bedient wird. Das Gehalt, das Angebot, alles unterm Strich, knapp 30 Millionen Euro Gehalt im Jahr, ist das beste Angebot. So, aber dann muss man sich natürlich sagen, der zweite Punkt, Olli, und da gibst du mir, glaube ich, recht, ist die Verletzungsanfälligkeit von Erling Haaland. Der hat 40% der Spiele gerade mal gemacht, hat zurzeit wieder, wo wir wieder beim verletzten Thema sind, Fußschmerzen, was natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, der Grund ist, warum er zurzeit so gehemmt ist, warum er zurzeit nicht so befreit aufspielt. Er hat seit 5 Spielen kein Tor für den BVB gemacht und das ist für einen Spieler wie ihn, glaube ich, eine recht große Krise. Da gibst du mir, glaube ich, recht, ne?
Ja, genau. 385 Minuten ohne Torerfolg in Pflichtspielen für den BVB. Noch dazu seine Verletzungshistorie, gerade die jüngste Verletzungshistorie. Ich glaube, dass wir neigen manchmal dazu, auch die Entscheider in den Vereinen, die dann letztendlich ihren Daumen heben oder senken, was Transfers angeht, dass die nur langfristig, dass die nur strategisch denken. Ich könnte mir vorstellen, dass es psychologisch eine Rolle spielt, dass ausgerechnet in der Phase, wo wir alle ja geglaubt haben, da wird jetzt eine Entscheidung in Sachen Haaland fallen, er halt verletzt ist, weil dadurch wird es den Leuten, die da ja nicht unerhebliche finanzielle Pakete schnüren müssen, um diesen Transfer stemmen zu können, sich intern in ihren Vereinen wahrscheinlich auch dafür rechtfertigen müssen. Dadurch wird es dem psychologisch auf einmal nochmal bewusst, ey, da geht man ja vielleicht auch ein gewisses Risiko ein. Hinzu kommt, dass Manchester City so eine Sache ist, weil Pep Guardiola ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, als Trainer immer mit einem klassischen Mittelstürmer zu spielen. Jetzt beim 2-2 beispielsweise gegen den FC Liverpool, dem Spitzenspiel in der Premier League, da stand Gabriel Jesus ja mal wieder in der Startelf. Das ist der einzige nominelle Mittelstürmer, vielleicht auch nicht mal so ein richtiger Strafraumstürmer, den er im Aufgebot hat. Aber selbst der spielte dann nicht richtig durchgehend in der zentralen Mittelstürmerposition. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob Manchester City mit Pep Guardiola tatsächlich da unbedingt den allergrößten Bedarf sieht, einen klassischen Mittelstürmer zu verpflichten. Noch dazu, wenn der dann vielleicht verletzungsanfällig ist, noch dazu, wenn der dann extrem teuer ist, wie Erling Haaland. Also warten wir mal ab und vor allen Dingen warten wir mal ab, wann Borussia Dortmund endlich mal von sich aus sagt, pass auf, bis hierhin und nicht weiter, wir brauchen jetzt eine Entscheidung. Das hatte Sebastian Kehl ja schon ein paar Mal angedeutet, dass man nicht ewig warten will, aber bislang hört man da vom Verein relativ wenig, ne Patrick?
Ja, genau, das ist richtig. Also da muss halt jetzt langsam was passieren, damit der BVB eben die Klarheit hat. Man ist in Gesprächen mit mehreren potenziellen Nachfolgern. Aber da ist klar, dass man dann irgendwann wirklich auch dem Spieler die Pistole auf die Brust setzen wird. Also das wird sicherlich spannend. Wir können es nochmal zusammenfassen. A, einerseits die große Verletzungsanfälligkeit des Spielers, was eben dazu führt, dass der ein oder andere Verein abgeschreckt ist. Zwei, das extrem hohe Gesamtpaket, was am Ende zu stemmen ist. Dann haben wir als dritten Punkt einerseits natürlich auch die große Beraterprovision, die sein Papa und Mino Raiola fordern. Also das sollen knapp 50 Millionen Euro sein, also Wahnsinn. Und ein vierter Punkt, der auch nicht ganz zu unterschätzen ist, man hört immer wieder in der Branche, dass Mino Raiola aktuell auch gesundheitlich angeschlagen ist und eben nicht so durch Europa touren kann, wie er das in der Vergangenheit schon ganz gerne gemacht hat und sich inszeniert hat. Also das sind vier Punkte, die den Deal so ein bisschen zurzeit wackeln lassen. Und wer weiß, also vielleicht gibt es ja doch eine Mini-Chance, dass er am Ende noch bleibt. Also ich übrigens, wenn ich der Berater wäre, würde auch sagen, Erling bleibt beim BVB für eine weitere Saison. Zeig nochmal, dass du richtig verletzungsfrei auch durch so eine Saison kommst und dann kannst du 2023 immer noch wechseln. Das wäre mein Rat an Erling Haaland, aber ich glaube, auf mich oder uns wird nicht gehört, Olli, oder?
Ja, würden sie es mal öfter machen, ne? Vielleicht sieht es dann viel gar nicht so schlecht aus, ne, für den BVB.
Meinst du, ich weiß ja, der ein oder andere hört unseren Podcast, das wurde uns auch schon mal gesagt, auch im BVB-Umfeld, aber vielleicht sollen sie den ein bisschen genauer mal hören.
Schauen wir mal, was sich daraus noch ergibt. Es gibt Erling Haaland, haben wir besprochen, ein Transfer oder ein sich anbahnender Transfer, über den wir schon sehr lange reden. Ohne, so ehrlich müssen wir auch sein, da richtig von der Stelle gekommen zu sein. Aber wir haben ein neues heißes Gerücht, ein Transfergerücht, was einen, ich drück's mal ganz vorsichtig aus, möglichen BVB-Zugang angeht. Patrick Berger.
Genau.
Bitteschön.
Ja, das ist richtig. Wir sind bei unserer Rubrik, die wir ganz besonders anmoderieren wollen, weil es natürlich wieder von den Fans kommt. Und die lautet:
Frage der Woche.
Ja, die Frage der Woche. Ich kann gar nicht einen rauspicken, der uns das gefragt hat. Das sind nämlich mehrere, weil das merken wir auch bei Transfergerüchten. Da sind die Fans immer ganz besonders auf Zinne und ganz dabei sperren die Lauscher auf. Es kam nämlich die Frage, was ist mit Rami Benzebaini? Sind wir wirklich dran an diesem Spieler? Es kamen nämlich jetzt über Wochenende die Gerüchte aus Frankreich auf, auch von Foot Mercato, die eben gesagt haben, dass Rami Benzebaini für sich eine Entscheidung gefällt hat, dass er Borussia Mönchengladbach verlassen will und nur einen einzigen Verein im Sinne hat, und das sei Borussia Dortmund. Die Ablöse wird bei 20 Millionen Euro liegen und da wird zurzeit verhandelt. Und da haben wir uns ein bisschen genauer umgehört, und es ist auf jeden Fall richtig, dass Rami Benzebaini den Verein verlassen will. Die Entscheidung hat er auch schon den Bossen bei Borussia Mönchengladbach mitgeteilt. Roland Wirkus, der neue Sportdirektor, hat dem Kicker ein sehr interessantes Interview im Übrigen gegeben, wo er auf die Frage hin gesagt hat, wir haben viele interessante Spieler, bei einem gibt es den expliziten Wunsch, dass er gehen möchte, den Namen möchte er aber nicht nennen, aber wir können sagen, es ist auf jeden Fall Rami Benzebaini. Im Sommer war er schon ein Wechselkandidat, da war damals die AS Roma dran, im Winter war der ein oder andere Verein, da hat sich aber nichts angeboten oder eben die Tür geöffnet. Und das ist auch ein Grund gewesen, was wir jetzt exklusiv erfahren haben, warum Rami Benzebaini den Berater gewechselt hat. Denn seit einer Woche wird er von der Berateragentur HCM vertreten, die viele bekannte Spieler haben, zum Beispiel Frankie de Jong, Donny van de Beek in Leipzig, Peter Gulagi oder auch Emil Forsberg. Und sie haben beispielsweise auch Dennis Zakaria, der kürzlich eben von dieser Agentur transferiert wurde, von Gladbach zu Juventus Turin. Und da ist der Draht dann eben recht nah, hat den Beraterwechsel vollzogen zu dieser Agentur. Und das ist ja in der Branche, Olli, auch immer ein Zeichen dafür. Ein Spieler will was Neues, ein Spieler sagt damit quasi, guckt mal bitte nach neuen Angeboten, ich möchte wechseln. Und jetzt, um auf den BVB zu kommen, können wir sagen, ja, es gab auch zwischen dem neuen Berater und Sebastian Kehl einen intensiveren Austausch. Den Spieler hat man auf jeden Fall auf dem Zettel. Aber durch diesen Wechsel der Agentur, die sehr international stark vertreten ist, weiß man auch, dass andere größere Vereine wie zum Beispiel Juventus, wie zum Beispiel Barcelona auch an dem Spieler interessiert sind. Ja, und da wird, glaube ich, am Ende ein großes Wettbieten am Ende entstehen, dass der Spieler von sich aus sagt, er will unbedingt zum BVB. Das kann ich so jetzt noch nicht bestätigen. Es ist ein Verein, der für Rami Benzebaini sehr interessant ist. Ich glaube auch für den BVB, weil da ist man sich klar, Olli, Nico Schulz, der soll ja auf jeden Fall nach Möglichkeit den Verein verlassen. Und, wie ich jetzt gehört habe, Rafa Guerrero ist zumindest auch ein Kandidat, wenn ein gutes Angebot reinkommt. Das gilt ja fast für jeden Spieler. Aber wenn ein sehr gutes Angebot reinkäme, dass man zumindest überlegen würde. Aber über Zahlen, über Summen, über sonst was wurde sich da mit Sebastian Kehl noch nicht ausgetauscht. Also da waren die Kollegen wahrscheinlich schon einen Schritt zu weit. Aber also es ist zumindest was dran an diesem Gerücht.
Ja, ich glaube, dass das Entscheidende, wie ernsthaft Borussia Dortmund in diesen Poker, denn dazu wird es ja sicherlich kommen bei den anderen Interessenten. Linksverteidiger sind immer interessant, ist eine Spezialistenposition. Davon gibt es halt nicht so viele. Du kannst auch nicht so ohne weiteres irgendwelche, wenn du eine Vakanz hast, andere Spieler umschulen, um diese Spezialistenposition dann richtig gut auszufüllen. Deshalb, es wird einen Poker geben und da glaube ich schon, wird der entscheidende Faktor sein, wie geht es weiter mit Rafa Guerrero. Wie gesagt, der hat noch Vertrag bis 2023, ist wahrscheinlich einer der besten Fußballer technisch gesehen im Aufgebot von Borussia Dortmund, aber es stellt sich halt immer wieder die Frage, ist auch bei ihm gibt es ein gewisses Geschwindigkeitsdefizit, ist er tatsächlich als Linksverteidiger in einer Viererabwehrkette? Ist ja immer was anderes, wenn du mit drei Innenverteidigern spielst, dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Puffer als Linksverteidiger nach hinten, kann sich etwas mehr um die Offensive kümmern, aber ist er tatsächlich die ideale Besetzung als Linksverteidiger in einer Viererabwehrkette? Da, wie gesagt, gibt es in der Tat unterschiedliche Meinungen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Rami Benzebaini, 26 Jahre alt, gewisse Erfahrungen hat er ja auch schon gesammelt, für den BVB interessant werden könnte, aber da ist noch, wie heißt das so schön, sehr, sehr viel im Moostopf, was die Transfers für die kommenden ein, zwei Jahre angeht. Benzebaini könnte ein Name sein, der hier bei uns sicherlich auch auf Wiedervorlage kommen wird. Ein Name, der jetzt schon auf Wiedervorlage kommt bei uns, ist ein Spieler von Borussia Dortmund, der momentan richtig gut spielt, nur aus Sicht der BVB-Fans leider nicht für den BVB. Ich meine Ansgar Knauf nach Eintracht Frankfurt, der sozusagen in deiner hessischen Heimat jetzt offenbar richtig aufblüht, Patrick. Ne?
Ja, genau. Ich war am Donnerstag tatsächlich auch im Stadion bei der Eintracht gegen Barcelona und muss überhaupt sagen, ein unfassbares Spiel, eine unglaubliche Stimmung. Und wenn so ein Verein wie die Frankfurter Eintracht gegen Barcelona spielt, dann ist es natürlich ein Festtag für diese Mannschaft und für diese ganze Stadt. Natürlich ein bisschen anders als beim BVB, die das dann doch mehr gewohnt sind, gegen so große Vereine zu spielen. Und da stand Ansgar Knauf im Mittelpunkt. Das ganze Stadion hat, als er am Ball war, geschrien, schieß! Und dann hat er geschossen. Und was für ein Traumtor erzielt.
Oh ja.
Ja, gegen Barcelona. Also das war schon echt sehr, sehr cool. Und überhaupt, wenn man sich das mal anschaut, so lange ist er ja noch nicht Profi, hat schon gegen Manchester City gespielt, seinen ersten Startelf-Einsatz damals gehabt in der Champions League unter Edin Terzic, hat gegen die Bayern schon gespielt, hat gegen Barcelona gespielt. Also das sind schon drei Gegner, wo man im jungen Alter sagen kann, das ist sehr, sehr cool. Und da muss man sich natürlich fragen, wie geht's da eigentlich weiter mit ihm? Wie schaut der BVB auf ihn drauf? Denn da ist es ja so, diese Leihe, die bis 2023 geht, die ist ohne Kaufoption. Das ist ja auch kein Geheimnis. Das heißt, man hat ihn abgegeben bewusst, damit er sich dort drüben entwickeln kann, dass er spielen kann, dass er am Ende mit einer Win-Win-Win-Situation zurückkommt. So darüber sprechen alle Beteiligten immer, dass sowohl die Eintracht Freude an dem Spieler hat, der Spieler sich entwickeln kann und der BVB auch eben am Ende vielleicht sogar einen Spieler zurückbekommt, den man in die Startelf schicken kann oder den man dann am Ende für viel Geld verkaufen kann. Und da ist einer eben im Hintergrund ganz aktiv dabei, der sich beim BVB um Leihspieler auch kümmern soll. Und das ist Edin Terzic, der Mann, der, haben wir gerade eben erwähnt, Ansgar Knauf auch den ersten Startelf-Profi-Einsatz eben beschert hat, ihn damals auch mit hochgezogen hat, schon unter Lucien Favre gesagt hat, das ist einer, warum versuchen wir es nicht mal mit ihm? Und der hat sich das Spiel angeguckt am Donnerstag in Frankfurt. Edin Terzic war da vor Ort und hat dann auch am Freitag sich mit Knauf, so haben wir es gehört, unterhalten, auch geguckt, was läuft gerade gut, was läuft gerade vielleicht nicht so gut, wo kann er sich verbessern? Ich glaube zum Beispiel auch immer in der Arbeit noch gegen den Ball in der Zweikampfhärte und Stärke. Aber unterm Strich ist man da, glaube ich, schon sehr, sehr zufrieden beim BVB. Und diese Leihe wird sehr, sehr intensiv eben, wie gesagt, vom BVB auch begleitet. Und wir haben jemanden, Olli, der für uns in Frankfurt unterwegs ist als Reporter und da mindestens genauso nah dran ist bei der Eintracht wie wir beim BVB. Und das ist unser Reporter Christopher Michel. Und wir hören mal rein, wie er Ansgar Knauf in Frankfurt wahrnimmt.
Ansgar Knauf hat Eintracht Frankfurt sofort weitergeholfen. Er beackert die rechte Seite, er überzeugt mit Tempo, er überzeugt mit seiner lockeren, offenen Art und er erzielt auch Tore. Zuletzt hat er gegen den FC Barcelona ein Traumtor erzielt. Der Europa-League-Traum lebt auch dank Ansgar Knauf in Frankfurt weiter. Die Leihe entpuppt sich mehr und mehr als Win-Win-Win-Situation. Die Eintracht hat ihre Schwachstelle auf der rechten Seite behoben. Borussia Dortmund bekommt 2023 wohl einen Spieler zurück, der sich sehr gut entwickelt hat. Und Knauf selbst kann sich entwickeln, hat das Vertrauen und einen Trainer, der ihn genau fördert. Ob er Borussia Dortmund 2023 dann tatsächlich helfen kann, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Ansgar Knauf hört sehr gut zu. Ansgar Knauf will sich entwickeln. Aber ob er die Qualität dafür hat, das wird sich noch zeigen müssen. Er muss sich auch noch verbessern in Sachen Zweikampfverhalten, in Sachen Passspiel vor allem. Da hat er noch viel Luft nach oben. Aber er hört gut zu, will sich weiterentwickeln, will lernen. Und ich persönlich traue es ihm zu, dass er das 2023 dann vielleicht auch beim BVB tut.
Ja, treffende Einschätzung von Christopher Michel und da klang auch ziemlich deutlich heraus, welch großen Wert Ansgar Knauf für Eintracht Frankfurt hat. Denn ich glaube auch, dieser Wert, der rührt ja auch daher, Christopher hat es gesagt, dass er ein lange schwelendes Problem der Eintracht gelöst hat. Er läuft nämlich seine Seite genauso, sagen wir mal, Duracell-Häschen-mäßig rauf und runter, wie auf der anderen Seite Kostic. Und der spiegelt die Spielweise von Kostic ziemlich genau, Ansgar Knauf. Also insofern werden sie sich in Frankfurt sicherlich ärgern, dass dieses Leihgeschäft keine Kaufoption hat. Aber ich glaube, dass Borussia Dortmund auch nicht von ungefähr eben keine Kaufoption da reingeschrieben hat. Eintracht Frankfurt kann für Ansgar Knauf einen richtigen Stahlbad sein, sich die nötige Robustheit anzueignen, die man dann vielleicht braucht, um den Konkurrenzkampf nach einer Rückkehr nach Dortmund tatsächlich wieder aufnehmen zu können. Also ich bin relativ zuversichtlich, dass wir noch einige Spiele und noch einige gute Spiele von Ansgar Knauf im gelben Trikot sehen werden. Aber jetzt haben wir, das ist Zukunftsmusik, jetzt haben wir viel nach vorne geblickt. Patrick, wenn es recht wäre, ich würde gerne noch einmal zurückblicken gegen Ende unserer Folge heute.
Na klar, feuerfrei ist ja auch ein sehr spannendes Thema und ein sehr, sehr ja, wichtiger Anlass, glaube ich. Deswegen feuerfrei für deine Rubrik, Olli.
Flashback der Woche.
Ja, es gibt ein Jubiläum, aber es gibt ein Jubiläum, das nicht zu feiern ist, sondern es gibt ein sehr denkwürdiges Jubiläum. In dieser Woche jährt sich das wohl dramatischste Erlebnis im Leben vieler BVB-Profis, im Leben vieler BVB-Fans. Wir blicken zurück auf den frühen Abend des 11. April 2017. Genau, die Rede ist von dem Bombenanschlag auf den BVB-Mannschaftsbus im Vorfeld des Champions-League-Spiels gegen den AS Monaco. Es fällt immer nicht ganz so leicht, wenn man über so ein Thema spricht, da auch den richtigen Ton zu treffen, so ein bisschen überzuleiten. Ein Podcast soll ja auch Spaß machen, der soll ja auch launig sein. Und das war in der Tat eine sehr bittere Erfahrung. Es war ein einschneidendes Erlebnis, weil ich persönlich glaube, ich saß damals im Stadion im Signal Iduna Park, als die Nachricht durchsickerte, dass mit dem Mannschaftsbus was war, weil ich auch glaube, dass das, was da an dem Abend passiert ist und auch, was sich in den Folgetagen und Wochen ereignet hat, auch einiges verändert hat im Verein damals. Also blicken wir nochmal zurück. Die Situation war folgendes. Die Spieler des BVB wollten gerade im Mannschaftshotel, im Hotel Larive losfahren oder sind gerade losgefahren um 19.15 Uhr. Dann, man war gerade mal aus der Hoteleinfahrt da im Dortmunder Süden raus, ist auf die Wittbroecker Straße eingebogen. Da erschütterten drei Explosionen den Bus, Scheiben klirrten, Glas- und Metallsplitter schossen regelrecht durch den Innenraum und Augenblicke später lag dann der damalige BVB-Verteidiger Marc Bartra verletzt am Boden und das war ein richtiger Schock. Es herrschte Angst logischerweise, Chaos und auch Verwirrung. Also während die Spieler dann traumatisiert an dem Bus standen, erreichten, und daran kann ich mich noch also erinnern, wirklich als wenn es gestern gewesen wäre, erste Gerüchte, das bereits gut gefüllte Stadion, dort sollte ja um 20.45 Uhr der Anstoß erfolgen, da hieß es erst, es sei irgendwas mit dem Bus, dann war auf einmal die Rede, und das war ein richtiger Schock, von einem Terroranschlag, ein politisch motivierter Terroranschlag. Man darf nicht vergessen, im Dezember 2016, also nicht mal gerade ein halbes Jahr zurück, da hat es den Anschlag, diesen schrecklichen, auf den Weihnachtsmarkt im Breitscheidplatz in Berlin gegeben. Ein Jahr vorher gab es in Paris die Terroranschläge, auch im Zuge des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft im Stade de France. Und Danach herrschte also hektische Betriebsamkeit. Es gab Befürchtungen zunächst, es könne auch im Stadion zu Anschlägen kommen. Also wurde eine Evakuierung eingeleitet. Gleichzeitig hinter den Kulissen wurde telefoniert. Es wurde ein Krisenstab gebildet. Ich glaube, was man im Nachhinein immer vergisst, weil es ist ja bekannt, dass dann tatsächlich entschieden worden ist von der UEFA letztendlich, das Spiel wird neu angesetzt für den Tag darauf um 18.45 Uhr. Da sagen alle Leute heute, wie kann man nur. Aber wenn man in der damaligen Situation ist und diesen immensen Druck, unter dem auch die Verantwortlichen standen, dann sich vergegenwärtigt, dann erklärt natürlich auch, dass unter diesem Druck Fehler gemacht worden sind. Also die UEFA drängte als Veranstalter auf eine Neuansetzung des Spiels am anderen Tag und die AS Monaco als Gegner drängte auch für eine Neuansetzung des Spiels für den anderen Tag. Und Hans-Joachim Watzke hat dann widerstrebend zugestimmt. Denn man darf nicht vergessen, die vorherrschende Stimmung an diesem Abend war, also man dürfe sich dem Terror nicht beugen. Und darin ist Watzke damals ja auch bestärkt worden. Er hat unter anderem mit der damaligen Kanzlerin, mit Angela Merkel telefoniert. Naja, und dann am Morgen des Tages gab es ja letztendlich dann auch eine Sitzung mit den Spielern. Die Mannschaft wurde zusammengerufen. Hans-Joachim Watzke hat den Profis dann die Situation erläutert, hat ihnen auch freigestellt, ob sie spielen wollen oder nicht. Dann gab es einige Profis, die ihr Unbehagen geäußert haben. Thomas Tuchel, der damalige BVB-Trainer, war bei der Sitzung dabei, der hat aber nichts gesagt. Und dann nach dem Spiel, was dann tatsächlich eigentlich unglaublich, wenn man es sich heute überlegt, um 18.45 Uhr, also keine 24 Stunden nach diesem Bombenanschlag angepfiffen wurde, nach dem Spiel hat er dann ein Fernsehinterview gegeben und da hat er Sätze gesagt, wie beispielsweise, wir haben das als sehr ohnmächtig empfunden, wir standen noch am Bus, Marc Bartra wird weggefahren, du wirst informiert, dass wir am Tag darauf spielen, wir fühlten uns komplett übergangen und das waren natürlich Worte, die Hans-Joachim Watzke dann wie Peitschenhiebe getroffen haben, zumal er, wie gesagt, noch am gleichen Tag, am Vormittag diese Sitzung einberufen hatte, wo Tuchel dann nichts gesetzt hatte. Und das ist sicherlich auch eine dieser Folgen dieses Bombenanschlags gewesen. Durch diesen Dissens zwischen Watzke und Tuchel war eigentlich klar, dass es am Saisonende für Tuchel in Dortmund nicht weitergeht. Daran hat dann auch irgendwie der DFB-Pokalsieg, der da noch folgte, nichts geändert. Also es war ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Für diejenigen, die es vielleicht nicht mehr wissen, es stellte sich dann hinterher raus, es war kein politisch motivierter Terroranschlag, sondern es war die unfassbar menschenverachtende Tat eines Täters, der aus reiner Habgier gehandelt hatte, der sozusagen auf Kursverluste der BVB-Aktie gesetzt hatte und deshalb diesen Bombenanschlag dann herbeigeführt hat. Ich würde zwei Leute mal rausgreifen, die damals unmittelbar betroffen waren. Einmal Marc Bartra mit seiner Verletzung. Und daran kann man ermessen, was so ein einschneidendes Verbrechen wie dieser Bombenanschlag dann auch für Folgen gehabt hat. Marc Bartra musste ins Krankenhaus gebracht werden. Toi, 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 war er dann relativ schnell wieder hergestellt. Aber er stand natürlich noch lange Zeit unter Schock. Ich werde nie vergessen, wie er dann das ist das letzte Heimspiel der Saison gewesen, gegen Werder Bremen dann wieder da war mit diesem Applaus, diesem warmen Applaus von den Fans dann bedacht worden ist. Trotzdem hatte ich bei ihm das Gefühl, nach diesem Anschlag, nach den Ereignissen, die Zeit für ihn war auch irgendwie reif, auch um diese traumatischen Erlebnisse, Erinnerungen aus dem Kopf zu kriegen für einen Tapetenwechsel. Er spielt jetzt bei Betis Sevilla, ist wieder zurückgegangen 2018. In seiner Heimat nach Spanien und fühlt sich da richtig, richtig wohl. Da kann man sehen auch, welche Folgen das hat. Ja, und das andere ist Thomas Tuchel, für den eigentlich danach die Zeit in Dortmund zu Ende ging. Das Tischtuch, wie gesagt, zwischen ihm und den BVB-Verantwortlichen war zerschnitten. Und ich musste gerade daran denken, als ich gesehen habe, wie Tuchel jetzt momentan ja Trainer beim FC Chelsea in einer sicherlich sehr schwierigen Situation, wo man gar nicht genau weiß, wie geht's weiter für den FC Chelsea nach diesen Sanktionen gegen Roman Abramowitsch. Und mit welcher Souveränität und auch mit welchem Einfühlungsvermögen er diese schwierige Situation da moderiert. Also man kann an solchen traumatischen Erlebnissen, also so schlimm sie auch waren, vielleicht auch wachsen und als Persönlichkeit reifen. Also momentan beeindruckt mich Thomas Tuchel sehr. Damals, wie gesagt, nach diesem Bombenanschlag war klar, dass es für ihn bei Borussia Dortmund nicht weitergeht. Zum Schluss vielleicht noch ein persönliches Wort. Ich saß damals auf der Tribüne und als die Nachricht ich dann irgendwann im Bett war, ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet, es gab dann noch Pressekonferenzen der Polizei, man ist dann auch noch mal vorbeigefahren, oben am Larive, dort, wo der Bombenanschlag sich ereignet hatte. Man hat gebangt um Marc Bartra, man hat Gespräche geführt mit Spielern, mit einem tief bewegten Sokrates, kann ich mich noch gut dran erinnern, der überhaupt nicht verstehen konnte, dass am anderen Tag gespielt wird. Das sind Ereignisse, die vergisst man nie, weil sie machen einem bewusst, es gibt Dinge, die sind viel, 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 viel wichtiger als Fußball. So, das war's.
Das hast du schön gesagt, Olli, das ist absolut richtig. Ja, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass wir einen tollen Job haben und dass auch die Fans, dass es toll ist, dass die ja an der Sache so mit Herzblut dranhängen, aber es gibt einfach wichtigere Sachen und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir, finde ich, zu diesem fünfjährigen Jubiläumstag, dass er heute ausführlich thematisiert haben und hoffen natürlich, dass sowas nie mehr vorkommt. Überhaupt nirgendwo, schon gar nicht im Fußball, aber generell nirgends. Weil das schon echt ein perfider Wahnsinn ist.
In der Tat. Naja. In der Tat. Wir haben zurzeit ja auch eine Situation, die den Fußball mehr als nur überschattet, mit diesem schrecklichen russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Da verhält sich die Bundesliga, da verhält sich Borussia Dortmund sehr gut, finde ich. Man zeigt Flagge, man zeigt Haltung, man erklärt sich solidarisch mit der Ukraine. Wir sind, wie gesagt, um die Brücke zum Beginn unserer Folge zu schlagen, wir sind in der Karwoche, Ostern steht vor der Tür, passt auf euch auf und vor allen Dingen frohe Ostern. Selbst sollte es gegen Wolfsburg eine BVB-Niederlage sein, denkt dran, es gibt Wichtigeres.
Es gibt Wichtigeres, so ist es. Frohe Ostern und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.